Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir sitzt schon parat der Hubert Moser, Bundeshaus-Korrespondent von der Weltwoche. Hubis Bundeshaus, lieber Hubi, was ist aktuell das interessanteste, brisanteste, umstrittenste, stromglattigste Thema in Bern?
Ja, da gibt es verschiedene Sachen, die da momentan gerade am Laufen sind. Es ist natürlich der Beat Jans, der Bundesrat, der zu reden gibt, auf verschiedene Arten und so. Und das andere sind natürlich die EU, die langsam zum Verhandlungsende kommt. Da ist Keller-Sutter, Bundesrätin Keller-Sutter in der Ostschweiz, im Appenzell. Und die hat sich gefragt, was sie da gesehen, wenn die Gespräche abgeschlossen sind. Da hat sie gesagt, sie rechnen damit auf Ende Jahr. Also so effektiv hat das noch nie ein Bundesrätin gesagt und so.
Ist das realistisch? Vertragsabschluss, Rahmenabkommen 2.0 zwischen der Schweiz und der EU, Ende Jahr, Abschluss, Unterschrift, Viola Amherd. Ist das realistisch? Ja, nein?
Ja, das ist realistisch, aber dann haben sie einfach die ganze Opposition und der Widerstand, der hier im Land ist, nicht auf. Ich meine, die Leute haben von der Zuwanderung so die Nase voll. Die können einfach das nicht ignorieren, aber die wollen jetzt einfach ein Abkommen durchstehen. Das ist wie der Markus Diet hier in meinem Interview in der NZZ da
ausgeladen. Der Chef von der Kanton?
Das ist der Präsident von der Regierungskonferenz von der Kanton. Und gleichzeitig ist er Aargauer Regierungsrat mit der Partei. Und der hat in einem Interview das so getan. Kein Problem, das kann man durchziehen und so. Das kommt schon alles gut raus, ohne dass er irgendwas Substanzielles kann sagen. Also wenn in dem Interview wird er erinnert, kann er gar nicht weiss, was in diesen Vertragsentwürfen drin sind und so. Wo die jetzt noch diskutieren. Und trotzdem sagt er, ja, das kommt gut aus und so. Und weil jetzt Kantonalbanken vielleicht nicht unter Beihilfe oder Subventionierungsrichtlinien fallen, wo die EU da will, ist jetzt das alles zusammen gut. Nein, das ist nicht gut. Ich meine, da sind viele Sachen offen. Und ich habe da die letzten Tage die Gewerkschaft gehört. Oder der Major, der gesagt hat, gerade beim Lohnschutz ist es noch lange nicht gut. Aber über alles, was die Übernahme von der Gesetze betrifft, und das ist ja ein grosses Politikum, die Übernahme von der Gesetze. Das ist einer letzten Tag. Es gibt ja die Initiative, die Kompass-Leute, wo da die einen Gegendruck machen, reden da von 7.000-8.000 Gesetzen, die übernommen werden. Und das hat dann auch der Beat Jans, Justizminister, der da zuständig schön zu reden probiert. Das gäbe 150, worauf dann die Kompass-Leute in allen Sonntagszeitungen riesen Inserate geschaltet haben, um zu sagen, was der Beat Jans eigentlich für komischer Bundesrat ist, der so ein Zeug verbreitet.
Was mich interessiert, Unterschrift Ende Jahr, was dann? Was wäre dann, was würde dann passieren, was könnte man noch machen, könnte man noch intervenieren oder wäre es dann sakrosankt, wäre dann die Schweiz quasi verbunden mit so einem institutionellen Abkommen mit der EU?
Nein, also wenn die das paraffieren, also wenn jetzt da Botschafter und Verhandlungsleiter der Fasel Staatssekretär die Unterschrift darunter zieht, heisst also nicht, dass wir den Vertrag akzeptiert haben. Da kommt jetzt das Parlament und das Schweizer Volk, die dem zustimmen nachträglich. Und wenn es so rauskommt, wie ich jetzt sehe, bezweifle ich, dass das eigentlich durchkommt. Weil wenn die da keine Schutzklausel und die Zuwanderung nicht irgendwie begrenzen können, kannst du es vergessen. Das wissen sie auch. Die haben ja da nichts gesagt in letzter Zeit. Niemand hat etwas gesagt. Der Gassis hat nichts gesagt. Amherd hat nichts gesagt, die hat sich nur ein paar Mal wieder von der Leyen getroffen und die reagieren nicht. Währenddessen sind die Kompass-Leute durch die ganze Schweiz trampen. Ich war selber an so einer Veranstaltung in St. Gallen gewesen. Das ist ja noch eindrücklich, wie die das kamen. Und die hätten dann handfest gesiegt und zeigen auf, so und so und so und so ist so. Bis jetzt habe ich noch keine gescheite Antwort auf das gehört.
Also Selbstmordkommando im Bundeshaus, Politiker bzw. Bundesrat, die sich da komplett ins eigene Fleisch hineinschneiden.
Ja, irgendwas weiß ich nicht, ob die irgendwas wie Temperatur beim Volk nicht spüren oder so. Die haben einfach das Gefühl, wenn sie mit irgendwelchen GLPler, die EU-Euphoriker sind, oder irgendwelche Linken-Euphoriker da, haben sie das abgedeckt. Also ich weiß nicht einmal, wie die Bundesräte alle zusammen sind. Ich weiß nicht, wie die für euren Keller Sutter darüber denkt. Sie hat das zwar das letzte Mal in St. Gallen so sich geäussert dazu, aber gerade so mit grosser Begeisterung hatte ich nicht das Gefühl, gehabt, der ist jetzt da weiter. Und vor allem ist das auch so Economist Suisse. Wer ist der Economist Suisse? Das sind irgendein paar internationale Buden. Also die sind dann noch dabei, alle anderen sind ja also schon längstens weg von der Economist Suisse. Economist Suisse propagiert ja noch das Rahmenabkommen 2 und so.
Du hast den Beat Jans erwähnt, Migrationspolitik, Asylminister. Du hast gesagt, der hat eine ganz schlechte Woche, beziehungsweise aktuell läuft es ihm überhaupt nicht. Was ist dein grosses Problem? Wo siehst du, wo knurzt es da wirklich? Was ist da, wenn du dich ernsthaft mit dieser Person im Bundesrat auseinandersetzt, was ist der Fehler aktuell von Beat Jans?
Ja, der Beat Jans ist eine schwierige Person generell gewesen, schon als Parlamentarier. Jemand, der stark in einem ideologischen Bereich ist, also in diesem Schema denkt und vor allem auch im Denkschema Freund-Feind. Ich meine, genau so operiert er jetzt im Bundesrat. Und im Bundesrat kannst du nicht so operieren, Freund-Feind. Da musst du Allianzen finden, Mehrheiten finden für dieses Projekt. Der ist bis jetzt nicht im Stand gewesen. Und jetzt ist er mittlerweile so durchgekehrt bei den, wirklich bei allen Medien durchgekehrt, dass er, egal was er macht, das kommt schlecht raus. Nur das Beispiel ist er hat für die Nicoletta de la Valle eine neue Frau da an die Spitze vom Fettball getan. Und sogar links gerichtete Zeitungen schreiben plötzlich, dass sie jetzt Geschlecht vor der Qualifikation kommen. Und das heisst, ich persönlich kenne die Frau nicht, ich habe mit der nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie gut, wie schlecht das die Frau ist. Aber schön nur, dass das solche Reaktionen hat. In Zeitungen, die man nicht erwartet, zum Beispiel auch im Tagesanzeiger, tue ich mir schon merkwürdig. Und nachher macht er alles falsch, was kannst du falsch, mehr falsch kannst du nicht mehr machen, was der. Zum Beispiel auch mit diesen ganzen Vorschlag, er sollte ja genau Vorschlag bringen, wie man das abfedern, die Zuwanderung. Und vor allem die 10 Millionen, die Initiative gegen die 10 Millionen Schweiz von der SVP, Nachhaltigkeitsinitiative. Bis jetzt hat er nichts geschützt. Der hat einfach das Programm von der Gewerkschaft rausgenommen. Das in der Bundesrat gekriegt. Da frage ich mich das schon, wer beratet den und wie beraten sie den?
Also komm, dann machen wir es mal so. Dann beratest du ihn mal. Was ist dein gut gemeinter Ratschlag an Beat Jans? Wie kann der aus dem Abwärtstrend, wo er da drin steckt, aus dem Strudel, wie kann er wieder raus auf die richtige Spur zurück? Was würdest du ihm jetzt aktuell raten?
Ja, ich würde mal aktuell raten, mal die ganzen SP-Partie- und Gewerkschaftsparteiprogramme beiseite zu schieben und bei der Migration ernsthaft mal anzupacken und nicht warten darauf, was die EU macht, sondern vorwärts macht, in Zukunft gehen. Du kannst doch nicht einfach immer nur warten, bis die EU endlich ihr Programm macht. Ich meine, die haben in 10 Jahren sich nicht mehr einigen auf irgendwelche Quotenverteilungen von Flüchtlingen. Jetzt haben sie neue Richtlinien raus, wie man vorgeht. Und also bis er da dahinter, letzten 3-4 ist die Zeit vergangen. Also da das Ruder anpacken, Zügel packen und da etwas machen, was man kann machen. Und zwar zügig etwas machen. Nicht warten, sondern zügig zeigen. Und auch bei der Zuwanderung über EU-Bürger und so Vorschläge erarbeiten, müsst ihr halt Sachen erarbeiten, die nicht aus seiner Küche oder unserer SP-Küche kommen, sondern mit anderen Leuten reden. Ich meine, die sind ja, weiss nicht, wie viele Wochen mit dem Departement vom Bachmann zusammengekocht, weil ja die auch betroffen sind durch die Zuwanderung. Und die haben nichts Gescheites zustande gebracht, das geht doch nicht.
Wenn wir gerade bei Ratgeber sind, Ratschläge, ein Ratgeber hat auch alle Berge rausgegeben, ein Buch, wie findest du das? Hast du es gelesen? Was ist deine wichtigste Erkenntnis vom neuen Ratgeber, vom ehemaligen Innenminister Alain Berset?
Also inhaltlich möchte ich nichts sagen, weil ich es nicht gelesen habe, noch nicht. Ich habe es jetzt bestellt, das wo, und ich hoffe, ich bekomme es und ich lese es dann und dann werde ich vielleicht auch etwas schreiben darüber. Aber was ich einfach lustig finde, ist, dass das Bedürfnis da, weil er noch Tipps geben. Wie man im Stress soll abbauen und scheiss Beispiel zu nehmen während der Corona-Zeit und zeigen, wie man Stress kann umgehen kann. Ich meine, er hat mit seinen Massnahmen bei vielen Leuten Stress gemacht. Ich würde ihm alles Buch wünschen vom Berset, wo er kommt und sagt, ich entschuldige mich bei vielen Leuten, für was da schiefgelaufen ist. Ich meine, es hat viele Leute in diesem Land, wo ihre Angehörigen nicht mehr haben können sehen, die am Sterben waren. Das ist einfach ein Grund, weil so irrsinnige, blöde Vorschriften sind gewesen, dass man sterben, dann nicht mehr von der Tag hören, sterben, nicht mehr dürfen beistehen, weil Schierwechsel irgendwelche blödsinnigen Ansteckungsfragen angeblich. Das ist völlig, das ist schön. Die haben Stress, die Angehörigen. Die Angehörigen haben bis heute Stress. Das spricht er nicht an. Ich meine, Perse hat ein grosses Problem. Das ist ein gescheiter und brillanter Kopf. Das ist ohne Zweifel ist er. Aber er hat leider als Bundesrat keinen grossen Wurf landen können. Und das wurde noch wahrscheinlich. Und jetzt probiert er sich irgendwie um ein Denkmal zu setzen. Ich meine, das ist das dritte, vierte Buch, das er schreibt, über ihn und wo er mit beteiligt ist.
Grosser Stresstest ist auch die Abstimmung über die Autobahninitiative. Wir stimmen bald darüber ab, beziehungsweise die Schweiz. Die Auswertung haben wir bald. Was würdest du sagen? Kommt das gut? Ist es eher ein Ja? Ist es eher ein Nein? Wie schätzt du das aktuell so ein bisschen ein, wenn du dich umhörst, die Medien liest? Was zeichnet sich da ab?
Ja, also die Medienwelt, das Wort natürlich so richtig fast so drauf für eine Niederlage vom Rösti. Ich muss Ihnen sagen, wenn der Rösti die Abstimmung verliert, dann soll er sich schämen, aber wirklich schämen. So eine Abstimmung kannst du nicht verlieren. Ich bin auch immer überzeugt, dass die Abstimmung zu gewinnen ist und dass er die Abstimmung wird gewinnen. Vielleicht knapp, aber er wird sie gewinnen. Ich meine, wäre die Hälfte von der Schweiz, jeder Zweite hier im Land hat ein Auto. Und wenn ich heute sehe, jeder Zweite, der ein Auto hat, hat also ein Geländefahrzeug da, wo weiss nicht, wie breit ist und so. Und dann will man keine Straße mehr verbreitern. Und immer so. Muss einfach der Lichtkarte existieren. Einschenken. Nicht ständig von Engpassbeseitigung reden. Ich muss jetzt sagen, wir bauen Strassen. Das verstehen die Leute. Und nicht die Codes, die sie ständig haben und so. Und ich, du hast ja nie gesehen von diesen Umfragen, wo da die Befürworter von der Autobahnausbau als Verlierer gegeben haben vor einem Monat. Das hat mich sehr erstaunt. Irgendwie kann ich die fast nicht verstehen. Aber ich bin auch jetzt überzeugt, dass die Abstimmung zu gewinnen ist und dass man die Abstimmung wird gewinnen.
Gut, aber erstaunt bin ich nicht. Ich meine, die Bürgerlichen oder die mit dem Rösti da für ein Ja, für den Ausbau, plädieren, man nimmt man auch fast nicht wahr. Eine total inexistente bürgerliche Kampagne. Wie beurteilst du das? Ich meine, ich habe gelesen, in der Weltwoche habe ich gelesen, der Gregor Rutz von der SVP sei da verantwortlich. Was ist da schief gelaufen oder was läuft immer noch schief?
Ja, ich bin jetzt erstaunt, dass der Gregor Rutz für die Kampagne verantwortlich ist. Gregor Rutz kennt mich eher wahr als Politiker, der so mit Ausländerpolitik und so zu tun und weniger verkehrstechnische Dossier und so.
Ich meine, ein Fehler von der Parteienleitung?
Ja, wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht, wieso dass er da ist. Aber letztendlich liegt es ja nicht nur an ihm, sondern an den Ganzen, die das soll und vorwärts machen und da etwas machen. Ich meine, ich glaube, die sind ein bisschen blauäugig gewesen. Die haben einfach das Gefühl, es wird ein Spaziergang. Und ich muss sagen, ich bin euch selber bis der Meinung, das wäre eine einfache Abstimmung und das so. Aber ich bin auch jetzt überzeugt, dass wir gewinnen und die müssen einfach Gas geben. Ich höre, jetzt ist es nicht mehr, es geht nur 3-4 Tage, aber irgendwie müssen sie halt jetzt noch drauf Ding drücken, dass die an die Turnen gehen, dass die noch unbedingt ein Ja einschmeißen und ihre Leute mobilisieren. Ich meine, einer hat mir geschrieben aus dem Zürcher Oberland, dass ich im Zürcher Oberland interessiere doch die nicht, was die Autobahn, die zu Bern oder zu Lausanne und so sei. Ich meine, das ist doch eine blödsinnige Idee. Wenn irgendein Wenn bauen, schon im Zürich Autobahn, irgendwo, oder in irgendwelchen Schweizer Ding. Es ist doch kein, das, was ist denn das für ein Mentalitätsdenken? Ja, es geht uns nicht so. Natürlich geht es uns etwas an. Die A1 und da ist doch unsere Hauptarterie. Wenn die verstoppt, ist einfach wirklich ein Problem in der Schweiz.
Ein Problem haben die Woche ein paar SVP-Politiker gehabt, die sich vor der Immunitätskommission verantworten mussten. Da sind Sachen gepostet worden auf Social Media, die nicht National- oder Ständerat-like sind. An vorderster Front thematisiert worden sind Aussagen vom SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Wie hast du das wahrgenommen, dass man da an einem gewählten Politiker, demokratisch gewählten Politiker, die Immunität entzieht?
Ja, ich habe darüber selber etwas in der aktuellen Weltwoche geschrieben und ich finde das nach wie vor einfach Kindergartenzeugs. Ich meine, wie kommt man dazu? Wenn man nicht mehr weiter weiss, dann tut man mit Gerichten anfangen. Das geht alles ins gleiche Schema, wie zum Beispiel die Linken, die jetzt da wollen, die Abstimmung prozessiert haben, damit man die Abstimmung wiederholt über die Rentenalter 64 für Frauen oder die Klimaseniorinnen, die da klagen, weil sie nicht zufrieden sind, dass das Schweizer Volk CO2-Gesetz abgelehnt hat. Das ist einfach eine komische Art zu politisieren. Ich meine, man muss den Vergleich auch mit anderen ziehen, mit dem Trump. Der Trump hat schon jahrelang prozessiert und getan und so. Und jeder hat doch hier vor der Wahl geschrieben, die Harris gewinnt und so. Und das hat mir selber eine Schlagzeile gezeigt, Erlöser in Harris. Und wer hat gewonnen? Der Trump. Also hört doch auf, das sei hier in der Schweiz ist ja genau gleich. Der Glarner, der Andreas Glarner. Und ist ja da, das ist ja der am häufigsten drankommt und ständig prozessiert. Er provoziert, gell? Er hat schon ein paar steile Thesen, die er da sieht, so in die Welt uns einbrust. Aber gut, das kannst du ja so nehmen, das ist eine Provokation, das gehört zum politischen Spiel. Aber jetzt musst du mal schauen, der war Präsident im Aargau. Und was hat das Aargau bei den letzten Wahlen gemacht? Die haben 5 Sitze gewonnen, einen grossen Rat-Trick. Und haben mit einer Frau, mit der Martina Bircher, den Sitz verteidigen. Die hat einen grandiosen Sieg gefahren. Aber im Aargau wissen sie nicht gescheiter, weil gegen sogar seine eigenen Leute gegen sie zu setzen. Obwohl er ja etwas gebrungen hat als Präsident.
Aber ist das die Art und Weise, wie man Politik macht in der Schweiz? Weißt du, ich meine, der Trump ist ja eins, das ist Amerika, das ist viel Show dabei, weiss ich nicht was. Ist das schweizerisch aus deiner Sicht? Ja, nein. Hat das in letzter Zeit, in den letzten Jahren, ist das, ja, für den Schluss, ist das extremer geworden, ungut extremer? Wie schätzt du ein bisschen die Wortwahl? Ist das die feine Art? Ist das die schweizerische Art, Hubi?
Ja, ich meine, der Umgangston ist ganz sicher anders geworden. Ich meine, die Liter sind heute wirklich fast so 50-50. Und das ist nicht mal partipolitisch. Das ist einfach die Gesellschaft zerkippt. Und in zwar in einer Haufen Lifestyle-Gruppen. Und dann gibt es Oberthemen. Und die sind einfach aufgeteilt. Die Hälfte für die Hälfte. Das sehen wir in Deutschland genau das Gleiche übrigens. Und das ist der ganzen Welt das gleiche Trend und der gleiche Tendenz und so. In der Schweiz haben wir immer die Kompromisse gehabt. Wir haben Kompromissregierung, wir haben alles zusammen, bis wir, wenn wir den Kompromiss vom Kompromiss gefunden haben, haben wir das ans Werk gegangen und so. Und in letzter Zeit hat sich einfach das nicht mehr so gegangen. Probiert man schon ein bisschen mehr die eigene partipolitische Linie durchzustricken. Und das ist auch gut. In den letzten Jahren haben wir ja vor allem immer linke Politik durchgetrieben. Jetzt geht es ein bisschen nach rechts. Und wenn es nach rechts geht, dann ist natürlich sofort Medien aufjammern, sofort Theater. Und dann wird jeder Seich einfach Gericht gemacht. Ich meine, wir müssen doch nicht jeder Seich prozessieren. Das ist doch, die Richter haben doch etwas anderes zu tun, oder die Staatsanwälte, als hätte ich ein Seich nachzugehen.
Es war ja interessant, in der Arena war erst gerade letzte der Alfred Heer war, der massiv von links angegangen wurde. Dass der Trump gewonnen ist eben auch, dass da sie quasi Trumpisierung von der Schweiz haben. Der Cedric Wermuth und Konsorten haben da am SVP-Nationalrat Heer am Kopf gerührt. Heer hat zurückgegeben, ja, die Linken sagen dann keinen Dreck besser. Sie sollen zuerst mal selber in den Spiegel schauen, was sie da rauslassen. Siehst du, beobachtest du das auf beiden Seiten gleichermaßen? Ist rechts viel schlimmer als links? Ist links viel schlimmer als rechts? Wie würdest du das so ein bisschen, der ruppige Ton einschätzen?
Nein, das ist ja. Ich glaube, links ist genau gleich da. Die Linken, die probieren einfach Kapital draus zu schlagen. Wenn sie rechts sind, und dann gehst du extrem, gell? Dann gehst du sofort jeder, der irgendwas will. Irgendwelche Wogzeichen in Frage setzt, den sofort als Rechtsextreme brandmarken. Ich meine, bei der Juso bist du schnell mal sogar ein Nazi, weißt du? Ich meine, die Linken, die haben da so, die lernen so viel Seichen und machen da so viel kaputt in dem Land. In dem, dass zum Beispiel ständig mit diesen Asylsuchenden ein riesen Theater machen, was das gute Sichen sind, dass wir alle Türen aufmachen und so. So kannst du doch nicht politisieren. In diesem Land, das ist doch gegen die Interessen der Leute. Von hier in diesem Land, von der Mehrheit der Leute. Das ist, und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die oder die besser sind oder da. Das gehört für mich gehört die Provokationen zum politischen Spiel. Es hat sich in letzter Zeit ein bisschen akzentuiert. Aber wenn das Ende so ist, dass die Linken dann nachher am Ende, wenn sie nicht mehr weiter wissen, einfach den anderen wieder eine Klage oder eine Anzeige ruhigstellen wollen. Das finde ich einfach nicht so schön.
Ganz grosses Thema ist, dass die USA in der Ukraine, dass sie besser gesagt Kiew, angeblich, das weiß man noch nicht sicher, die New York Times schreibt das, erlaubt haben, weitreichende Raketen auf Ziel in Russland abzuschiessen. Und die weitreichenden Raketen sind von USA geliefert. Das heisst, da wird es wahrscheinlich mehr oder weniger eine direkte Beteiligung geben vom Westen in der Ukraine. Ist das etwas, das dich besorgt, umtreibt? Ist das ein Thema für dich? Ist das eine Banalität? Wie schätzt du das ein? Wie hast du das gelesen, dass da offenbar einer im Weißen Haus namens Joe Biden mit dem Weltkrieg spielt?
Ja, ich habe einfach gestimmt, der Joe Biden, also offenbar hat der Joe Biden das denen zugestanden. Und zwei Tage später habe ich schon gelesen, dass die erste Rakete weg ist. Also sind die quasi schon im Land gewesen. Das ist nur noch darum gegangen, ob er sie darf abschießen oder nicht. Also hat man sie schon viel früher geliefert und so. Aber es gibt ja auch die Deutschen, die Taurus-Raketen liefern wollen oder weiß nicht was, die Waffen da. Ja, also ich finde das schon komisch, also, dass der Biden so etwas gemacht hat, wo so wenige Tage vor der oder wenige Wochen vor der Amtsübergabe um dem Trump zu schaden und so. Und der Trump ist ja nicht der Kriegstreiber. Und darum habe ich grosse Befürchtungen, dass der Trump, wenn er den Krieg will beenden, dass er vielleicht ein drittes Attentat geht. Und dann bei dem dritten Attentat könnte wahrscheinlich mehr Glück haben. So. Ich habe das Gefühl, dass dahinter schon ein ganz militärischer Komplex ist, der dem Krieg verdient und wo da endlich gelegen hat, die neuesten Waffensysteme zu testen und das ist nicht zu unterschätzen. Und neue Gefechte und den Gegner kennenzulernen und so, das bringt dann Informationen für neue Waffen, für neue. Das ist entscheidend für den ganzen militärischen Sektor, sei es von den USA oder in Europa. Ob es das ein Weltkrieg auslöst, also es könnte ja schon eine Provokation sein, dass so eine Waffe da rüberzuschicken, so Strecken, Mittelstrecken, oder was sind das? Kurzstreckenwaffen?
Ja, Russland redet relativ klar von weitreichenden Raketen.
Ja, weitreichend. Und dann musst du sagen, wenn die auch jetzt zurückschlagen, und was denn für Raketen, mit was denn für Raketen zurückschlagen, dann sind wir dann auch dran. Wenn sie plötzlich irgendwas wie so Atomwaffen dient, zurückschießen. Also es ist alles offen bei dem Krieg. In dem kann es alles eskalieren, weil es ist ja nicht nur das, es ist ja auch noch im Nahen Osten da. Das ist irgendwas wie sind das so Konflikte, wo es eigentlich wenig braucht, bis komplett eskaliert. Und ich denke, da kann nicht nur die USA etwas machen dagegen. Da müssen China und andere Länder etwas machen.
Wie beurteilst du die Berichterstattung über genau diese Aktion, über die Entwicklungen in Amerika, dass die eben freigegeben worden sind, die weitreichenden Raketen? Hat man eigentlich gesehen, dass das nicht so ein Thema ist in den Schweizer Medien? Die NZZ hat das jetzt, sagen wir mal, freundlich formuliert, gar nicht aufgenommen. Ein Artikel ist, glaube ich, darüber geschrieben worden, wenn ich das richtig verfolgt habe. Vielleicht ein bisschen mehr, aber ist eigentlich kein Thema gewesen, gross in den Schweizer Medien. Wie liest du das? Erstaunt dich das? Erstaunt dich das nicht? Wie liest du die Zeitungen momentan?
Wenn die Medien gelesen sind, in der letzten Zeit, die wollen ja den Krieg. Die Medien, in den normalen Medien, wo einzelnen Medien, ist doch der Konsens der, wo man sagt, das ist fast der heilige Krieg, da müssen wir unsere Brandmauer aufstellen, darüber darf er nicht kommen, der Putin. Und darum tun die da ständig für mich Krieg. Ich lese ja immer wieder Kommentare, dass man der Volodymyr Zelensky im Stich lässt und weiss nicht was alles zusammen. Und dann hissen sie irgendwelche Fahnen hier für Ratshäuser. Das zeigt doch alles, dass die wollen, dass der Krieg gibt. Die haben ja nie geschrieben für Frieden. Die haben immer geschrieben, dass der Befreiungskampf vom ukrainischen Volk und so. Und wenn dann schlussendlich der Befreiungskampf vom ukrainischen Volk dahin geht, dass wir alle in der Luft sind, ich weiß nicht, wie das soll sein. Also müssen wir dann gescheiter Sie denken, der Konflikt einfrieren, wie es der Trump vorgeschlagen hat, und nachher mal diskutieren darüber.
Ich wollte fragen, der Trump, die Wahl von Trump haben wir noch nicht besprochen. Ist das der grosse Lichtblick, der grosse Hoffnungsträger, der jetzt der neue Präsident von Amerika wird?
Ja, ich würde schon. Ich denke schon, dass die Wirtschaft da etwas profitiert. Also, ich soll mal schauen, wie es weitergeht und so. Aber ich denke mir schon, dass die Wirtschaft da für die Wirtschaft das gut ist. Und der wird so gut sein für uns. Für uns ist es sowieso besser, als wenn jetzt hier ein Demokrat käme. Und der Trump, was mir für mich der Licht wäre, dem abends, ich habe die Wahl so geschaut, lang auf CNN, also am Morgen endlich die Schweizer Fernseher kommen. Und ich habe mich einfach nur gefreut, wie alle die Gutmenschen da bei den Medien da, die Latscher, die Grinden immer länger geworden sind da, dass jetzt da der Trump gewonnen hat. Und die sind jetzt einfach das Gefühl gehabt, die werden da jetzt einfach so ein Herres gewählt, weil der Trump so viel durch die Medien geschleicht worden ist. Ich habe es schon das letzte Mal, wo wir da sind, gesehen. Wir haben keine Ahnung von den USA. Wir wissen auch nicht, wie die Leute ticken. Die ticken völlig anders als wir. Die sind nicht so hier Europäer, so schlimm und das ist schlimm. Die sehen, der ist eigentlich, der über Twitter schreibt, die Hälfte der Zeit nicht. Oder finden das noch gut in der Basis? Nachher muss man immer sehen, was der über Twitter oder X jetzt Plattform und was macht er sonst. Jetzt bin ich gespannt, wie mit China Ernennungen, die er da in letzter Tag bekannt gegeben hat. Und schon gibt es. So gibt es Theater. Dann ist doch einem schon vorgeworfen, er hätte irgendeinen sexuellen Übergriff gehabt oder so.
Ein letzter Name zum Schluss. Wer ist bis jetzt im Trump-Team? Wer ist dein Lieblingsminister bis jetzt?
Für mich der Kennedy. Und zwar aus dem einfachen Grund. Offensichtlich hat die ZDF gesagt, dem völlig die Qualifikation abgesprochen. Aber nicht, weil er komische Ideen hat oder so, sondern weil er offensichtlich keine medizinische Ausbildung hat. Ich kann es jetzt nicht mit letzter Gewissheit sagen, ob das ZDF dem, aber offensichtlich ist es so, ZDF heute hat das so gesagt. Da müssen wir nur noch kreien und lachen. Also, in Deutschland der hat keine Ausbildung, der Alain Berset hat keine Ausbildung, also was soll der Quatsch? Also, lächerlich kann man sich ja nicht mehr machen.
Hubi, danke vielmals für deine Ausführungen. Ihnen danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Heute ein bisschen länger als sonst, aber wir haben viel zu besprechen gehabt. Schalten Sie darum nächstes Mal auch wieder ein, wenn es wieder heisst Weltwoche Daily Spezial mit dem Hubert Moser fürs Hubis Bundeshaus. Vielen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.